Es ist wirklich ein Vorrecht, dass wir entscheiden dürfen in unserem Leben. Das ist eine Freiheit, die Gott wirklich jedem von uns gegeben hat. Ich möchte das mal so vergleichen, unser Leben ist so auf dem Strom des Lebens, nicht wie eine Nussschale, die einfach nur von äußeren Umständen getrieben wird, die nicht entscheiden kann, wenn der Fluss sich gabelt, ob es links oder rechts lang geht. Ich glaube, Gott hat uns mehr gegeben. Gott hat uns zu mehr gemacht als zu einer Nussschale, die von äußeren Umständen getrieben wird. Die eine gute Nachricht von heute Abend ist, wir haben von Gott nicht nur eine Nussschale bekommen, sondern wir haben einen Motor bekommen, wir haben ein Steuer bekommen. Wir können entscheiden, ob wir links oder rechts lang fahren, mit dem Strom oder gegen den Strom. Wir haben wirklich die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Bevor wir heute in das Thema so richtig einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen wieder Gott bitten, dass er diesen Abend segnet, und ich möchte Sie einladen, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir möchten heute auch wieder nachdenken über einen Menschen, der dir wirklich nachgefolgt ist, der Dinge, die er erkannt hat, auch umgesetzt hat. Und wir möchten dich bitten, dass wir heute wirklich verstehen und schätzen lernen, was Freiheit bedeutet. Danke, dass du jetzt hier bei uns bist und dass du uns hilfst, auch dein Wort und die Geschichte richtig zu verstehen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Das ist mittlerweile das vierte Thema. Wir haben quasi Bergfest. Drei kommen noch nach diesem. Und wir haben in den letzten drei Themen über drei besondere Männer nachgedacht. John Wycliffe, Jan Hus und Martin Luther. Männer, die im Grunde die gleiche Botschaft hatten. Alle drei waren überzeugt, dass man die Bibel in der Sprache der Menschen dem Volk in die Hand geben muss. Sie waren überzeugt, dass das Wort Gottes dafür da ist, von den Gläubigen wirklich studiert und gelesen zu werden und nicht nur von ein paar Privilegierten, die der lateinischen Sprache mächtig waren. Und das Zweite, was sie aus der Bibel entdeckt haben, war, dass die Vergebung und die Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Das heißt, dass wir für Vergebung nicht bezahlen müssen. Wir müssen weder einen Scheck an die Bettelmönche ausstellen, noch einen Ablass kaufen, sondern wir haben einen direkten Zugang zu Gott. Das war etwas, was Menschen wie Martin Luther, John Wycliffe, Jan Hus und viele andere neben ihnen wirklich inspiriert hat. Aber mit diesem Wissen gerieten sie in Konflikte. Denn das, was sie jetzt an neuem Wissen entdeckt haben, das widersprach in krassem Gegensatz dem, was ihre Kirche ihnen sagte. Und sie wurden unter Druck gesetzt, sie wurden bedroht, sie wurden vor die Wahl gestellt, entweder sagst du diesem Glauben ab und kommst zurück in den Schoß der Mutterkirche, oder aber du wirst auf dem Scheiterhaufen mit deinem Leben dafür bezahlen. Und jetzt standen sie vor einer Entscheidung, die ich heute eine Gewissensentscheidung nenne. Sie mussten sich entscheiden, ob sie ihrem Gewissen folgen oder dem Druck nachgeben. Was mich an diesen Männern fasziniert, ist, dass sie gesagt haben, ich kann nicht gegen mein Gewissen entscheiden. Ich kann nicht gegen mein Gewissen entscheiden. Mit den bekannten Worten von Martin Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und das ist das, was mir, wenn ich das Leben dieser Menschen betrachte, den höchsten Respekt abbringt. Ich habe den höchsten Respekt vor Menschen, die den Mut haben, ihrem Gewissen zu folgen, eine Entscheidung zu treffen, von der sie glauben, dass sie richtig ist, ganz egal, was andere Menschen sagen. Davor habe ich Respekt. Dieser Grundsatz, der für uns heute hier in Deutschland, in Europa, sagen wir mal, ja noch normal ist, nämlich dass keiner uns um unseres Glaubens willen verfolgt. Dieser Grundsatz ist nicht wirklich alt. Die Generation vor uns kannten diesen Grundsatz kaum. Damals im Mittelalter war es ganz normal, dass die Kirche dem Volk vorschreibt, was es zu glauben hat. Es war ganz normal. Und jetzt kam ein Problem. Leute wie Martin Luther sind dagegen aufgestanden. Leute wie ein Johann Calvin in der Schweiz sind dagegen aufgestanden. Mit der Folge, nun ja, dass sie eine neue Kirche gründen mussten. Sie hatten eigentlich gar nicht vor, eine neue Kirche zu gründen. Sie wollten nur ihre Kirche reformieren. Nur da haben sie ordentlich auf Granit gebissen, denn das ging nicht. Und so wurden sie rausgeworfen und sie waren gezwungen, eine eigene Kirche zu gründen. So sind die Lutheraner entstanden oder die Calvinisten, die Reformierten. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, merken wir etwas, wie soll ich sagen, was schwer zu verstehen ist. Nämlich diese Männer, die so viel dafür bezahlt haben, dass sie nach ihrem Gewissen entscheiden dürfen und Gott so anbeten dürfen, wie sie es für richtig halten, fingen plötzlich an, anderen vorzuschreiben, was sie zu glauben haben. Das heißt, die lutheranische Kirche wurde zur Staatskirche in den protestantischen Ländern und das gleiche Spiel hat sich wiederholt. Und das ist etwas, was ich nur schwer verstehen kann. Menschen, die als sie selber in dieser Gewissensentscheidung standen, sagten, ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen und keine Institution auf dieser Welt hat das Recht, mir vorzuschreiben, wie ich Gott anbete, fingen plötzlich an, anderen vorzuschreiben, wie sie zu glauben haben. Und es gab nur eine Kirche und jeder musste Glied dieser Kirche sein und jeder musste in dieser Kirche den Gottesdienst besuchen. Etwas anderes war nicht erlaubt. Aber schon zu Zeiten von Martin Luther oder Johann Calvin sind andere Menschen aufgestanden. Die haben die Bibel studiert. Dafür waren sie dankbar. Dafür waren sie einem Martin Luther wirklich dankbar. Sie haben die Bibel studiert und haben zum Beispiel erkannt, dass die Bibel keine Säuglingstaufe kennt, sondern nur eine Glaubenstaufe. Wir werden heute noch mehr darüber nachdenken. Und sie sagten sich, Martin Luther hat gesagt, sola scriptura, allein die Schrift. Naja, wenn schon, denn schon. Dann gehen wir diesen Weg konsequent bis zum Ende. Und sie sagen, also von Säuglingstaufe steht in der Bibel nichts. Und so entstand die Bewegung der Wiedertäufer. Ja, die Wiedertäufer hatten zwei Feinde. Einmal die Kirche des Mittelalters und dann die Kirchen der Reformation. Und sie wurden gleich von mehreren Seiten gleichzeitig verfolgt. Und wer sich ein wenig mit der Geschichte der Wiedertäufer auskennt, der weiß, was für ein Leid diese Menschen erduldet haben. Einfach nur, weil sie gesagt haben, ich möchte das umsetzen, was ich in der Bibel erkannt habe. In England entstand nun, nachdem sich die anglikanische Kirche gebildet hatte, entstand einige Zeit später eine Gruppe von Gläubigen, die hießen die Puritaner. Das waren Menschen, die es besonders ernst meinten mit der Bibel. Sie haben so den Grundsatz vertreten, oder ich muss anders anfangen, die anglikanische Kirche hat den Grundsatz vertreten, wenn etwas nicht ausdrücklich in der Bibel verboten ist, dann ist es erlaubt. Und die Puritaner sagten, aber wir möchten der Bibel noch treuer folgen und waren in manchen Fragen anderer Ansicht als die Staatskirche. Ja, aber das ging nicht, dass man anderer Ansicht war als die Staatskirche. Das war nicht erlaubt, das war per Gesetz verboten. Sie haben gesagt, ja, wir sind trotzdem anderer Ansicht. Nun ja, um die Geschichte kurz zu machen, die Puritaner wurden in ihrer Heimat verfolgt und ihnen wurde sehr schnell bewusst, dass sie in England keine Möglichkeit haben, ihren Glauben auszuleben. Und so zogen sie nach Holland. Holland war schon immer so ein Land der Freiheit, wo sie wirklich freundlich aufgenommen wurden. Aber dann wurde der neue Kontinent entdeckt, Nordamerika. Und es wurde möglich, dort hinüber zu reisen, um dort eine neue Existenz aufzubauen. Und die Puritaner sagten sich, das ist unsere Chance. Wir möchten endlich in einer Umgebung leben, wo uns weder ein König noch ein Papst vorschreibt, was wir zu glauben haben. Und so machten sie sich auf den Weg. Aber bevor sie sich auf den Weg machten, hat ihr Prediger mit Namen John Robinson dann seine Gläubigen zusammengerufen. Er konnte nicht selber mitgehen nach Amerika, aber wollte ihnen noch ein paar letzte wichtige Worte mit auf den Weg geben. Und diese Worte habe ich hier auf die Leinwand geworfen. Er rief seine Gläubigen zusammen. Und was er hier sagt, das finde ich absolut bemerkenswert. Warum? Weil es den Geist der Reformation besser ausdrückt als irgendetwas anderes. Er sagt ihnen Folgendes: Geschwister, wir gehen nun voneinander. Und der Herr weiß, ob ich so lange leben werde, um euch wiederzusehen. Ob der Herr es nun zulässt oder nicht. Ich fordere euch vor Gott und seinen heiligen Engeln auf, mir nicht weiter zu folgen, als ich Christus gefolgt bin. Falls Gott euch durch ein anderes Werkzeug irgendetwas offenbaren sollte, so seid ebenso bereit, es anzunehmen, wie zu der Zeit, da ihr die Wahrheit durch meinen Dienst annahmt. Denn ich bin zuversichtlich, dass der Herr noch mehr Wahrheit und Licht aus seinem heiligen Wort hervorbrechen lassen wird. Ich finde das bemerkenswert, was dieser Mann sagt. Dieser Mann hat sich nicht selber in den Mittelgrund gestellt. Er wollte auch nicht, dass seine Kirche nach seinem Namen benannt wurde. Er wollte einfach nur ein einfaches, demütiges Werkzeug sein, das das, was er an Wahrheit erkannt hat, an Menschen weitergab. Aber er war nicht so von sich eingenommen, dass er glaubt, er hat schon alle Wahrheit. Er sagte seinen lieben Gläubigen, folgt mir bitte nur so weit, wie ich Christus gefolgt bin. Stellt nicht mich in den Mittelpunkt. Gründet schon gar keine Kirche mit meinem Namen. Folgt mir, soweit ich Jesus nachgefolgt bin. Aber wenn Gott durch einen anderen Menschen euch noch mehr Wahrheit aus der Bibel zeigt, dann lehnt es nicht ab, nur weil es nicht von mir kommt. Sondern nehmt es genauso an, wenn ihr es aus der Heiligen Schrift entdeckt. Das ist die Botschaft, die er mitgegeben hat. Und das ist der Geist der Reformation. Denn wir müssen uns bewusst machen, dass nach dem finsteren Mittelalter, wo über die vielen Jahrhunderte so viel Wahrheit verschollen gegangen war, dass Gott nicht alles sofort wieder ans Licht brachte. Ein Martin Luther hat wunderbare Dinge entdeckt, aber er hat nicht alles aus der Bibel entdeckt. Ein Jan Hus ebenso, er hat Wunderbares entdeckt, aber nicht alles. John Wycliffe genauso. Johann Calvin ebenso. Und das ist das, was er dann im Folgenden sagte. Er sagt, was mich betrifft, so kann ich den Zustand der reformierten Kirche nicht genug beklagen, die in der Religion bis zu einer gewissen Stufe gelangt sind und nicht weitergehen wollen, als die Werkzeuge ihrer Reformation gegangen sind. Die Lutheraner sind nicht zu veranlassen, über das hinauszugehen, was Luther sah. Und die Calvinisten blieben, wie ihr seht, da stehen, wo sie von jenem großen Gottesmann, der noch nicht alle Dinge sah, zurückgelassen wurden. Dies ist ein sehr beklagenswertes Elend. Denn wenn jene Männer in ihrer Zeit auch brennende und leuchtende Lichter waren, so erkannten sie doch nicht alle Ratschläge Gottes. Lebten sie aber jetzt, würden sie auch bereit sein, weiteres Licht anzunehmen, wie sie damals bereit waren, das erste zu empfangen. Das ist interessant. Viele Menschen fragen sich, warum gibt es heute so viele Kirchen? Ich glaube, wir haben hier die Antwort. Die Antwort liegt darin, dass Menschen dazu neigen, und wir sind heute nicht immun davon. Wir sind heute nicht immun. Menschen neigen dazu, mehr auf Menschen zu schauen, als direkt auf Gott. Und sie sagten sich, Martin Luther war von Gott gesandt. Das glaube ich auch. Aber sie sagten, wir werden keinen Schritt weitergehen als Martin Luther. Und die Calvinisten sagten, Johann Calvin wurde von Gott gesandt. Das glaube ich auch. Nur, sie sagten, wir werden keinen Schritt weitergehen als Johann Calvin. Als die Wiedertäufer kamen und sagten, aber die Bibel spricht von der Glaubenstaufe, dann war die Frage der meisten Kirchenmitglieder nicht, steht es wirklich geschrieben, sondern hat Luther das auch schon so gesehen? Hat Calvin das auch schon so gesehen? Nein? Dann werden wir es auch nicht so sehen. Da wurde der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Und so ein Mensch wie John Robinson hat das schon messerscharf in seiner Zeit erkannt. Und wir stehen heute wirklich in der gleichen Situation. Denn wir haben die gleiche Verantwortung. Wir haben die gleiche Verantwortung, selber in der Heiligen Schrift zu lesen. Und was ist, und jetzt wird es spannend, was ist, wenn Gott mir heute etwas zeigt, was meine Eltern noch nicht gewusst haben? Manch einer sagt, meine Eltern waren in dieser Kirche, ich wurde in dieser Kirche geboren, da bleibe ich auch, da sterbe ich auch. Ja, so kann man leben, wenn man will. Aber ich frage mich, was ist, wenn Gott mir etwas Neues zeigen will? Was ist, wenn Gott mir eine Wahrheit aus der Bibel zeigen will, die meine Freunde, die meine Familie, die meine Kirche nicht mittragen will? Und Jesus hat uns etwas Faszinierendes gesagt. In Johannes 16, Verse 12 und 13, spricht er über den Heiligen Geist. der Heilige Geist, der eine ganz besondere Aufgabe hat. Jesus sagte, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das ist ein guter Grundsatz. Jesus sagt, ich habe euch noch so viel zu sagen. Ich würde euch gerne noch so viel erklären, aber ihr könnt es gerade nicht aufnehmen. Das wäre gerade zu viel für euch. Darum sage ich es euch noch nicht. Und dann sagt er weiter, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, kommen wird, wird er euch in wie viel Wahrheit leiten? In alle. Und das ist wichtig. Jesus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der euch hilft, das Wort Gottes zu verstehen, der euch eine Wahrheit nach der anderen zeigen wird. Und jetzt habe ich echt eine herausfordernde Frage heute Abend. Mal angenommen, Gott hätte eine Wahrheit für Sie. So eine neue Wahrheit. So eine spannende Wahrheit. Eine Wahrheit, die aus der Bibel kommt, die aber für Sie neu ist. Würden Sie diese Wahrheit gern wissen? Wer würde das gern wissen? Okay, immerhin. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Was ist, wenn diese Wahrheit nicht bequem ist? Was ist, wenn diese Wahrheit, wenn ich sie dann auslebe, mich in Konflikt mit meiner Umwelt bringt? Wollen wir sie dennoch wissen? Jetzt nochmal, wer möchte sie wissen? Wer möchte sie immer noch haben? Okay, es sind ein paar Hände weniger. Vielleicht auch nicht. Aber der Punkt ist der, wenn Gott mir heute etwas zeigen möchte, möchte ich es annehmen? Wir stehen heute in der gleichen Verantwortung wie die Menschen damals. Und ich bin davon überzeugt, ich glaube, wir haben heute mehr erkannt, als Martin Luther in seiner Zeit erkannt hat. Ich glaube schon. Wir haben einen so reichen Zugang zur Bibel und im Laufe der Jahrhunderte wurden immer mehr Wahrheiten aus der Bibel ans Licht gebracht. Wir haben viel erkannt, aber wir haben noch nicht alles erkannt. Gott hat in diesem Schatzhaus seines Wortes steckt noch viel mehr drin, als wir heute erkannt haben. Gottes Wort ist so tief, es ist so weit, dass wir uns gar nicht einbilden müssen, wir hätten schon alles verstanden. Aber wenn wir mehr entdecken wollen, brauchen wir eine echte Liebe zur Wahrheit. Eine Liebe zur Wahrheit, die stärker ist als meine Liebe zur Gewohnheit. Die Puritaner haben sich damals auf den Weg gemacht. Auf einem Schiff, bekannt als die Mayflower, 1620, kamen sie dort an. Sie begannen ihre Reise im September. Es hat circa 2 Monate gedauert, bis sie ankamen. Sie kamen im November dort an. Die denkbar schlechteste Zeit, menschlich gesehen. Denn der Winter begann. Und es war für sie sehr schwer. Sie kamen dort an Land. Und wir sehen hier, wie ein Künstler das dargestellt hat. Sie knieten nieder und sie baten Gott um ihren Segen. Sie baten Gott um seine Hilfe, hier ein Land aufzubauen, in dem sie wirklich ihren Glauben leben konnten, sie und ihre Kinder. Schon im ersten Winter sind sehr viele von ihnen gestorben. Es gibt die faszinierende Geschichte von einem Indianer, der sie beobachtet hat und der gemerkt hat, die werden immer weniger. Und der ihnen dann wirklich geholfen hat. Er hat ihnen geholfen, hat ihnen gezeigt, wie man den Boden bewirtschaftet, hat ihnen geholfen, Häuser zu bauen. Ja. Dieser Indianer wurde interessanterweise, er war vorher, genau das ist die Geschichte, vorher wurde er 3-mal als Sklave gefangen genommen, nach Europa verkauft, hat dort in England Englisch gelernt, ist immer wieder geflohen. Kaum war er da, wurde er wieder eingefangen, wieder zurück. Ja, aber jetzt war er dort und er sprach Englisch, genau wie diese Menschen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott in seiner Weisheit das so zugelassen hat, dass dort ein Indianer auf sie wartete, der Englisch sprach. Dieser Mann hat ihnen wirklich geholfen, ihre Existenz aufzubauen. Sie waren am Anfang wirklich arm, aber ihre Armut hat ihnen nicht so viel ausgemacht, denn in Wirklichkeit waren sie reich. Sie waren reich, weil sie frei waren. Zum ersten Mal in ihrem Leben durften sie Gott frei anbeten, ohne dass irgendjemand ihnen Schwierigkeiten bereitete. Tja, und jetzt kommt schon wieder etwas, was ich so schwer verstehen kann. Die Geschichte wiederholt sich. Die Puritaner, Sie waren tiefgläubige, aufrechte Menschen. Ganz aufrichtig. Aber sie haben dieses Prinzip der religiösen Freiheit, nämlich dass jeder Mensch frei entscheiden darf, ob und wie er Gott anbetet. Dieses Prinzip haben sie leider damals nicht verstanden. Und so haben sie die Freiheit, für die sie selber so große Opfer gebracht hatten, anderen nicht gewährt. Sie haben eine Staatskirche gegründet, sie haben Gesetze erlassen, die zum Beispiel besagten, nur Kirchenmitglieder dürfen staatliche Ämter bekleiden. Der Staat wurde beauftragt, die Ketzer zu verfolgen. Tja, das war eine schwierige Zeit. Und die Folge war zweierlei. Sobald, und das ist ein Prinzip, das können wir sehen in der Geschichte und das können wir heute genauso gut sehen in unserer Welt. Jedes Mal, wenn Religion und staatliche Macht heiraten, gibt es zwei Folgen. Die erste Folge ist Verfolgung Andersgläubiger. Die zweite Folge ist der Abfall der Kirche. Ganz einfach. Jedes Mal, wenn Kirche und Staat zusammen versuchten, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, die Kirche sagt, lieber Staat, bitte hilf uns, indem du diese bösen Ketzer bestrafst. Hilf uns, indem du Gesetze machst, dass jeder nur in unsere Kirche gehen darf. Und der Staat sagt, machen wir, aber Kirche nur, wenn wir euch vor unseren Karren spannen dürfen. Wenn ihr uns helft, unsere Ziele zu erreichen. Und genau das ist wieder einmal passiert. Und man meinte es ja wirklich so gut, man wollte ja nur die Wahrheit verteidigen. Aber sie haben eines nicht verstanden, nämlich dass man die Wahrheit am besten durch das Wort Gottes verteidigt. Und nicht mit staatlicher Gewalt. Nicht mit staatlicher Gewalt. Und sie wollten, tja, Jesus hat einmal gesagt, es kommt die Zeit, dass der euch verfolgt, meint, er tut Gott einen Gefallen damit. Sie haben es wirklich geglaubt. Sie haben wirklich gedacht, so wie die Juden zur Zeit Jesu, so wie ein Saulus, als er die Christen verfolgte, sie haben wirklich gedacht, wir tun dem lieben Gott einen großen Gefallen, wenn wir diese Ketzer ausrotten. In dieser Zeit kam Roger Williams. Moment, das habe ich ja. Genau. In dieser Zeit kam Roger Williams nach Nordamerika. Er wurde 1603 geboren. Mit 26 Jahren, er war ein scharfer Denker. Er hat ein Stipendium bekommen, dass er studieren konnte. Mit 26 Jahren wurde er zum Priester der Church of England geweiht. Und ein Jahr später wanderte er nach Nordamerika aus. Ihn zog es dort in dieses große Land der Freiheit. Und er kam dort nach Boston, arbeitete dort zunächst einmal als Lehrer, aber dann bekam er die Möglichkeit, als Pastor zu arbeiten. Und er hatte feste Grundsätze. Zum einen glaubte er, dass die Freiheit das unverzichtbare Recht aller Menschen ist, egal was und wie sie glauben. Er sagte, jeder Mensch hat die Freiheit zu glauben, was er will. Jeder Mensch hat die Freiheit, nach seinem Gewissen Gott anzubeten, so wie er das richtig erkannt hat. Und er ging diesen Schritt konsequent weiter. Er sagte, der Staat hat nicht die Aufgabe, das Gewissen der Menschen zu beherrschen. Der Staat hat die Aufgabe, Ordnung zu schaffen. Der Staat hat die Aufgabe, Verbrecher zu bekämpfen, aber niemals einem Menschen vorzuschreiben, was er zu glauben hat. Und schon gar nicht einen Menschen zu benachteiligen oder zu verfolgen, weil er anders glaubt als eine Staatskirche. Und er sagte ganz deutlich, der Staat hat nicht das Recht, irgendeine Kirche zu bevorzugen. Tja, dieses Prinzip der Freiheit ist ein so kostbares Gut. Wir in Deutschland, wir genießen religiöse Freiheit ganz natürlich. Also, seit ich Christ geworden bin, habe ich noch niemals wirklich ernstzunehmende Verfolgung erlebt. Nicht wirklich. Ja, vielleicht wurde man mal schief angeguckt, aber das ist in Ordnung. Das Recht hat der andere, er hat ja auch Freiheit. Aber machen wir uns bewusst, dass das Christentum heute in dieser Welt, in der wir leben, und wir sprechen nicht vom Mittelalter, heute, die am meisten verfolgte Religion ist. Etwa 400 Millionen Christen werden um ihres Glaubens willen verfolgt. Jetzt, wo wir hier uns in Freiheit versammeln, um über solche Themen nachzudenken, sitzen unzählige Christen in Straflagern, in Gefängnissen. Ihr einziges Verbrechen, ihr Glaube an Jesus Christus. Und dieses Prinzip, dass jeder Mensch das Recht hat, Gott nach seinem Gewissen anzubeten, ist in ist manchen Ländern sowas von fremd. Ja? Probieren Sie das mal in Saudi-Arabien. Probieren Sie es mal in Ägypten. Probieren Sie es mal im Irak. Und das sind übrigens Irak, Syrien, das sind die Länder, wo es gerade jetzt eine sehr, sehr starke Christenverfolgung gibt. Das Land, in dem ein Paulus gewirkt hat, in Syrien, das wird mittlerweile fast entchristianisiert. Die Christen haben dort kaum noch eine Chance zu überleben. Die meisten sind schon geflohen und die wenigen, die noch da sind, tja, sind entweder Helden oder haben die Koffer auch schon gepackt. Das heißt, wir heute in dieser Zeit, in der wir leben, haben wir eine solch enorme Christenverfolgung, weil dieses Prinzip der Freiheit nicht verstanden wurde. Wenn ich die Bibel lese, dann finde ich dieses Prinzip der Freiheit als ein ganz, ganz grundlegendes Prinzip. Und der Gedanke dahinter ist sehr einfach. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Richtig? Gott möchte nicht nur, dass wir ihm nachfolgen. Er möchte nicht nur, dass wir uns richtig verhalten. Er möchte nicht, dass wir im Gleichschritt marschieren. Nicht nur, dass wir das Richtige essen oder das Richtige kleiden. Nicht, dass das alles unwichtige Sachen sind. Aber das ist nicht das, was Gott sich am meisten wünscht. Als Jesus mal gefragt wurde nach dem höchsten Gesetz, nach dem höchsten Gebot im Gesetz, sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das heißt, das, was Gott sich wünscht, ist Liebe. Aber jetzt kommt der Punkt. Es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Ich kann Gott nur lieben, wenn ich frei entscheiden darf, ihn zu lieben. Wenn Gott mich zwingen würde, ihn zu lieben, könnte ich ihn nicht lieben. Und es würde dem Charakter Gottes ja auch völlig entgegenstehen. Gott wünscht sich Liebe. Er wünscht sich Anbetung. Aber Anbetung kann nur freiwillig geschehen. So etwas wie gezwungene Anbetung ist ein Paradox. Das gibt es gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Anbetung kann nur aufgrund freier Willensentscheidung geschehen. Und das ist etwas, was ein Roger Williams erkannt hat. Er hat gesagt, wenn wir wirklich wollen, dass die Leute in der Kirche sind, dann dürfen wir sie niemals zwingen, dort zu sein. Weil ihr Dasein hat nur dann einen Wert, wenn sie sich selbst entschieden haben. Wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen Gott lieben, dann dürfen wir sie niemals zwingen, ihn zu lieben. Weil wenn wir sie zwingen, nehmen wir ihnen die Möglichkeit, ihn zu lieben. Das ist ein großes Prinzip. Und ist es nicht im Zwischenmenschlichen genauso? Ich kann mich noch so gut an den Tag erinnern, als meine Frau und ich uns das Ja-Wort gegeben haben. Und wissen Sie, warum das Ja-Wort meiner Frau mir so wertvoll war? Sie hätte Nein sagen können. Ja, ihr Ja war wertvoll, weil sie Nein sagen konnte. Ich habe sie nicht bedroht, ich habe sie nicht manipuliert. Sie hat aus freien Stücken, Sie können sie fragen, sie hat aus freien Stücken Ja gesagt. Und dieses Ja ist nur deshalb kostbar, weil es freiwillig war. Oder meine Kinder. Ich wünsche mir, dass meine Kinder mich lieben. Aber ich kann sie nicht zwingen, mich zu lieben. Ich könnte sie, wenn ich wollte, könnte ich sie zwingen, sich richtig zu benehmen. Ich könnte sie in eine Form pressen. Ich könnte sie zwingen zu einem bestimmten Verhalten. Ja, noch bin ich stärker als sie, noch könnte ich, wenn ich wollte. Aber ich möchte, dass sie mich lieben. Das Einzige, was ich tun kann, ist, sie zu lieben, um ihre Liebe zu werben, ihnen Liebe zu zeigen und darauf zu vertrauen, das tun sie, dass sie mich lieben. Aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie sich selber entschieden haben. Wenn wir dieses Prinzip einmal verstanden haben, haben wir ein ganz, ganz grundlegendes Prinzip der Bibel und der Reformation verstanden. Liebe braucht Freiheit. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Liebe braucht Freiheit, aber Freiheit ist Verantwortung. Warum? Wenn ich die Freiheit habe, mich zu entscheiden, bin ich verantwortlich für meine Entscheidung. Und ich kann mich im Leben, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe die Option, nicht keine Entscheidung im Leben zu treffen. Selbst wenn ich meine, ich bleibe nur sitzen, ich verkrieche mich in meinem Bett, ich werde keine Entscheidung treffen, dann habe ich in dem Moment eine Entscheidung getroffen. Ich kann mich nicht entscheiden. Weil Gott mich liebt, schenkt er mir Freiheit. Weil ich Freiheit habe, habe ich Verantwortung. Ich habe Verantwortung für meine Entscheidung. Kommen wir zurück zu Roger Williams. Als er dort in Boston ankam und seine Überzeugungen recht offen aussprach, kam es zum Konflikt. Denn der Staat hat damals von jedem verlangt, unter Androhung von Geld- oder Gefängnisstrafe, na wenigstens wurden keine Scheiterhaufen aufgebaut, wie in Europa, aber unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen wurde ihm befohlen, den Gottesdienst der Staatskirche zu besuchen. Das heißt, wenn ich kam, bekam sein Ticket. Williams wehrte sich gegen dieses Gesetz. Um die Geschichte kurz zu machen, es kam zu einem Konflikt, der sich nicht lösen ließ. Er wurde verbannt aus Massachusetts. Er musste also fliehen, aber es hat nicht lange gedauert. Da wurden Leute mit Haftbefehl hinterhergeschickt, weil sie wollten ihn nicht einfach nur gehen lassen, sie wollten ihn mundtot machen. Und so floh er durch die Wildnis und das im Winter. Und das im Winter. Er schlief in hohlen Bäumen. Er aß, was er irgendwie finden konnte. 14 Wochen, so beschreibt er das selbst, 14 Wochen irrte er durch die Wildnis. Und dann schließlich kam er, und ich glaube, Gott hat ihn durch den Wald, durch die Wildnis dorthin geführt. Er kam in das heutige Rhode Island. Rhode Island ist ein Bundesstaat der USA heute. Er kam in dieses Gebiet, was wir heute Rhode Island nennen, und er gründete dort eine Kolonie. Interessanterweise war er ein Mensch, der keine Vorurteile hatte gegenüber Indianern. Denn als er dort halb verhungert durch die Wüste oder durch die Wildnis irrte, waren es Indianer, die ihn aufgenommen haben, ihn gepflegt haben. Und er hatte Zeit seines Lebens den höchsten Respekt für die Indianer. Er hatte unter ihnen gelebt, hat ihre Sprache gelernt, hat ihre Kultur verstanden und hat ein Buch geschrieben, wo er all das niedergeschrieben hat, um den Menschen zu helfen, die Indianer zu verstehen. Denn damals war es normal, dass Indianer Menschen zweiter Klasse waren. Die waren im Denken der Menschen näher am Affen als am Menschen. Also die Weißen haben die Indianer verachtet. Aber Roger Williams hat sie kennen und schätzen gelernt. Er hatte höchste Wertschätzung für sie. Und das ist etwas, was er weitergegeben hat. Und für mich passt das perfekt zusammen. Er wusste, wenn Gott möchte, dass ein Mensch ihn liebt und die Freiheit gibt, dann bedeutet das für den Menschen Würde. Würde. Und er wusste, diese Indianer sind von Gott mit genau dieser Würde und Freiheit ausgestattet. Roger Williams hat missioniert. Das heißt, für ihn war Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht gleichbedeutend mit dem Satz, man darf nicht missionieren. Aber für ihn war Mission einfach nur das Angebot des Evangeliums deutlich machen und den Menschen die freie Entscheidung zu überlassen. Das hat er getan, das hat er gelebt. Und so hat er dann dort schließlich in Rhode Island eine neue Kolonie gegründet. Und er hat seine Grundsätze zum Gesetz gemacht. Nämlich, dass jeder in diesem Bundesstaat, also später wurde es ein Bundesstaat, dass jeder in dieser Kolonie das Recht hat, Gott nach seinem eigenen Gewissen anzubeten. Und das sprach sich schnell rum. Überall gab es verfolgte Christen, die nicht in das System der Staatskirche hineinpassten. Sie wurden dort verfolgt, aber sie hörten, es gibt dort eine Kolonie, wo wir frei Gott anbeten dürfen, so wie wir es für richtig halten. Und sie strömte nach Rhode Island und haben dort eine blühende Kolonie aufgebaut. Jetzt dieses Prinzip der religiösen Freiheit hat seinen Weg gefunden in die amerikanische Verfassung. Dort steht, wir lesen dort, also zunächst einmal in der Unabhängigkeitserklärung, steht, wir anerkennen diese Wahrheiten als selbstverständlich. Also sie sagen, eigentlich muss man darüber gar nicht mehr diskutieren, eigentlich muss man es gar nicht aufschreiben, wir machen es trotzdem, aber ist das eigentlich selbstverständlich? Self-evident heißt es im Englischen, also sich selbst erklärend, ja, selbstverständlich. Wir erkennen diese Wahrheiten als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass ihnen ihr Schöpfer gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, dass zu diesem Leben Freiheit und die Erlangung des Glücks gehören. Das heißt, sie sagten, für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, die muss man nicht beweisen, die ist klar, diese Sache steht für sich selbst, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und dass Gott ihm unveräußerliche Rechte verliehen hat. Dazu gehört Freiheit. Und in der amerikanischen Verfassung steht, keine Religionsprüfung soll je erforderlich sein zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Amtes in den Vereinigten Staaten. Das heißt, ganz egal, welchen Glauben jemand hat, er kann Präsident werden. Darum war es übrigens möglich, dass jemand wie Mitt Romney als ein Mormone beinahe Präsident geworden wäre. Ja? aufgrund dieses Grundsatzes. Ja, auch wenn Mormonen nicht besonders beliebt sind, es war möglich. Ja, also keine Prüfung der Religion sollte erforderlich sein. Niemand durfte von irgendeinem öffentlichen Amt ausgeschlossen werden, weil er einen bestimmten Glauben hatte. Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion bezweckt oder deren freie Ausübung verbietet. Naja, inwieweit dieser Grundsatz heute noch sein Papier wert ist, das frage ich mich manchmal, wenn ich sehe, wie in den USA dieser Grundsatz immer mehr aufgeweicht wird und führende Politiker wirklich sagen, die Trennung von Kirche und Staat ist ein Relikt aus der Vergangenheit, das wir heute nicht mehr brauchen. Also da haben wir noch einiges zu erwarten. Ja. Aber damals waren es die Gedanken von Roger Williams, die dazu mit beitragen, dass solche Sätze mit aufgenommen wurden. Und jetzt kommt ein nächster Schritt. Roger Williams wurde damals der Gouverneur dieser Provinz oder dieser Kolonie. Und er hat dieses Prinzip der Freiheit konsequent bis zu Ende gedacht. Er sagte sich, wenn ein Mensch die Freiheit hat, sich für einen Glauben zu entscheiden, dann kann er nicht von Geburt an Mitglied einer Kirche sein. Das ist konsequent zu Ende gedacht, oder? Er sagte sich, wenn Glaube freie Entscheidung heißt, dann kann man nicht ein Baby, das noch nicht Ja oder Nein sagen kann, in eine Kirche hineintaufen, sondern man muss warten, bis dieses Kind alt genug ist, um sich selber zu entscheiden. Konsequent gedacht, oder? Das ist der Freiheitsgedanke. Und so war es nur konsequent, dass er 3 Jahre, nachdem er diese Kolonie gegründet hat, sich taufen ließ. Und er gilt als einer der Begründer der ersten Baptistenkirche in den USA. Das ist interessant. Er sagte sich, ich möchte mich durch freie Glaubensentscheidung für den Glauben entscheiden. Nicht, weil meine Eltern mich damals als Baby getauft haben oder mich taufen ließen. Ich wurde nicht gefragt, ich konnte weder Ja noch Nein sagen. Das ist der Freiheitsbegriff, konsequent zu Ende gedacht. Und ich möchte jetzt den Rest des Abends mal einen kleinen Streifzug durch die Bibel machen, um dieses Thema der Taufe zu verstehen, um wirklich zu zeigen, dass die Taufe in der Bibel ein Symbol ist für diese Freiheit, die Gott uns gibt. Für die Freiheit der Gewissensentscheidung. Schauen wir mal hinein. Die Bibel berichtet uns von einem Mann namens Johannes dem Täufer. Ja, also die Taufe, die kam schon in seinen Namen hinein, in seine Bezeichnung, Johannes der Täufer. Er fing an dort in Israel, so kurz ein paar Jahre bevor Jesus seinen Dienst begann, kurz vorher, fing er an zu predigen. Und er rief das Volk auf, Buße zu tun und sich als ein äußeres Zeichen ihrer Buße taufen zu lassen. Naja, für die Menschen damals war die Taufe nicht ganz neu. Also die Juden kannten die Taufe. Nur galt diese Taufe nicht für Juden, sondern nur für Heiden. Die Heiden hatten es nötig, von ihrer Sünde reingewaschen zu werden. Aber wir Juden, wir sind von Geburt an Abrahams Kinder, wir haben das nicht nötig. Und jetzt kommt Johannes und er haut bildlich gesprochen mit der Faust auf den Tisch und sagt, ihr müsst euch taufen lassen, ihr müsst Buße tun, ihr seid zu stolz. Und so lesen wir hier, zu der Zeit kam Johannes der Täufer, also in Matthäus 3, ab Vers 1, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige und macht eben seine Steige. Da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes der Täufer hat die Menschen aufgerufen, sich taufen zu lassen. Interessanterweise, er hat sie nicht ins Wasser gezerrt. Das war keine Zwangstaufe. Jeder Mensch, der in dieses Wasser gestiegen ist, hat selber entschieden, in dieses Wasser zu gehen. Da wurde keiner durchs Wasser getrieben, so wie das in der Kirchengeschichte schon geschah, als die Heiden bekehrt wurden. Sie wurden durch den Fluss getrieben, das war dann ihre Taufe. Was in ihrem Herzen geschah, war da völlig unnötig. Das war ein politischer Akt. Na, Johannes der Täufer hat das nicht getan. Er hat Menschen aufgerufen. Er hat Er hat deutlich gesprochen, er hat dazu gedrängt. Ja, das hat er gemacht. Er hat nicht gesagt, naja, eigentlich ist es egal, ob ihr euch taufen lasst oder nicht. Nein, er hat schon mit Nachdruck gesagt, dass es wichtig ist. Aber die freie Entscheidung blieb beim Einzelnen, ob er in den Jordan hineinschreitet oder nicht. Und dann lesen wir hier, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Okay, hier lesen wir von zwei Gruppen. Die eine Gruppe lässt sich taufen, die andere nicht. Was macht die erste Gruppe, bevor sie sich taufen lässt? Sie gibt Gott Recht. Oder durch ihre Taufe gaben diese Menschen Gott Recht. Und das ist interessant. Wenn ich mich taufen lasse, dann gebe ich Gott Recht, weil Gott sagt, Mensch, du bist ein Sünder. Mensch, du kannst dich alleine nicht retten. Mensch, du brauchst die Erlösung durch Jesus Christus. Und ein Mensch, der sich taufen lässt, der sagt, ja, Gott, du hast Recht. Du hast Recht, ich kann mich nicht alleine retten, ich brauche dich. Und ihre Taufe war ein Ausdruck ihrer freien Entscheidung, Gott Recht zu geben. Aber die andere Gruppe, wir lesen hier, sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Sie sagten, nein, 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 nein. Taufen, das ist was für die Heiden, aber nicht für uns. Wir sind doch Abrahams Kinder. Sie waren stolz und ihr Stolz stand zwischen ihnen und Gott. Der Punkt ist, ihr Stolz war ihre Entscheidung. Die Entscheidung der einen Gruppe, sich taufen zu lassen, war Ausdruck ihrer freien Entscheidung. Die Tatsache, dass die anderen sich nicht taufen ließen, sondern sich für ihren Stolz entschieden, war Ausdruck ihrer freien Entscheidung. Sie durften entscheiden, sich nicht taufen zu lassen. Gott hat ihnen diese Freiheit gegeben. Welche Konsequenzen es auch hatte. Gehen wir weiter. Jesus kommt an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Wir lesen hier in Matthäus 3 ab Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Ja, das macht Sinn. Ich kann mich in den Johannes ganz gut reinversetzen. Ich denke, wir alle. Johannes wusste, ich bin zwar von Gott berufen, aber ich bin immer noch ein Sünder. Und jetzt kommt der Sohn Gottes zu mir, der sündlos ist. Warum soll der sich taufen lassen? Weil die Taufe versinnbildlichte ja die Buße. Traurigkeit über Sünde. Er sagt, Jesus, du hast doch nicht gesündigt. Du müsstest mich taufen und du sagst, ich soll dich taufen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus hat sich taufen lassen. Warum hat er sich taufen lassen? Er sagt, so gebührt es uns, wie haben wir gerade gelesen, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Welche Gerechtigkeit hat Jesus erfüllt? Jesus hat dadurch alle Gerechtigkeit erfüllt, dass er unser vollkommenes Vorbild wurde. Jesus ließ sich taufen, damit wir uns taufen lassen können. Weil Jesus Christus Mensch geworden ist, am Kreuz für uns gestorben ist, haben wir Freiheit. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären wir alle, ganz offen gesagt, wir wären alle Sklaven des Teufels. Wir hätten nicht den Hauch einer Chance, uns für das Richtige zu entscheiden. Aber als Jesus am Kreuz starb und damit den Teufel besiegt hat, hat er uns die Freiheit geschaffen, aufs Neue entscheiden zu dürfen. Und die Taufe ist ein äußeres Symbol dieser uns von Gott geschenkten Freiheit. Aber auch ein Symbol für unsere Verantwortung, was wir mit der Erlösung machen. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz sich mit der ganzen Welt versöhnt hat. Und wir haben da am Samstagabend schon darüber gesprochen, über diesen Satz im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da heißt es, und Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Aber jetzt kommt der Vers 20, der uns unsere Verantwortung zeigt. Nämlich die Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Er hat den Weg freigemacht, damit wir entscheiden dürfen. Der Teufel hat nicht mal die Macht, uns von Gott fernzuhalten. Aber Gott wird uns niemals in Handschellen ins Paradies abführen. Jeder Mensch, der einmal gerettet werden wird, wird dort sein, weil er sich entschieden hat, das Gute, was Gott ihm gegeben hat, anzunehmen. Und jeder Mensch, der verloren gehen wird, wird verloren gehen, weil er sich entschieden hat, das Angebot nicht anzunehmen. Es ist so einfach. Also nochmal, die Formel ist ganz einfach. Liebe braucht Freiheit. Freiheit bedeutet Verantwortung. Wir dürfen uns entscheiden, aber wir müssen auch entscheiden. Wir haben die Freiheit zu entscheiden, wir haben nicht die Freiheit, uns nicht zu entscheiden. Ja, wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich auch. Tja, und so kam Jesus aus dem Wasser. Vielleicht nochmal ein kleines Detail, das wir gerade gesehen haben. Wir haben gerade gesehen, dass Jesus im Jordan getauft wurde und dass er nach der Taufe aus dem Wasser herausstieg. Das heißt, was Johannes da nicht gemacht hat, war so eine kleine Muschel mit Wasser zu füllen und Jesus damit zu beträufeln. Nein, Jesus wurde im Jordan untergetaucht. Und wir haben hier im Johannesevangelium noch diese interessante Aussage, die uns erklärt, warum Johannes genau an dieser Stelle taufte. Da lesen wir nämlich in Johannes 3, Vers 23, Johannes aber taufte auch noch in Änon, nahe bei Salim, denn da war viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen. Ja. Wenn wir uns das in der Kirchengeschichte anschauen, dann merken wir, dass die Erwachsenentaufe, also die Glaubenstaufe, durch Untertauchen viele Jahrhunderte die Normalität war. Also wer versucht in der Bibel die Säuglingstaufe zu finden, der versucht etwas Unmögliches. Und ich finde es manchmal, eigentlich ist es traurig, ich finde es seltsam, wie manche versuchen, etwas in die Bibel hineinzulesen, was es nachweislich damals nicht gegeben hat. Mal ein kleines Beispiel. Angenommen, ich würde Ihnen ein Bild zeigen vom 5. Geburtstag meines Sohnes. Und dann zeige ich Ihnen ein zweites Bild vom 7. Geburtstag und sage, hier, da habe ich meinem Jungen ein rotes Fahrrad geschenkt, nur angenommen. Und jetzt nehmen Sie nochmal das Bild zu seinem 5. Geburtstag und suchen verzweifelt das rote Fahrrad. Und Sie entdecken tatsächlich eine kleine rote Ecke. Es war in Wirklichkeit nur der rote Ball. Und Sie sagen, da habe ich es. Da ist das rote Fahrrad. Ich sage, nein, 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 das rote Fahrrad kam erst 2 Jahre später. Nein, ich bestehe darauf. Hier ist bei seinem 5. Geburtstag das rote Fahrrad. So ist ein Mensch, der versucht, in die Bibel hineinzulesen, was es damals nicht gab. Es gab im 1., 2. Jahrhundert nachweislich keine Säuglingstaufe. Das kann ich geschichtlich zeigen, das kann ich aus der Bibel zeigen. Und wer versucht, es dennoch hineinzulesen, dann macht es genauso wie mit dem roten Fahrrad. Es gab es damals noch nicht. Denn wir haben viele, viele Kirchen, viele alte, antike Kirchen mit Taufbecken. Und die waren so groß, dass dort Menschen wirklich lebendig begraben wurden. Ja, natürlich, weil die Bibel vergleicht ja die Taufe mit einem Begräbnis, als Bild, als eine Metapher. Aber die Menschen wurden dort wirklich untergetaucht. Wir haben hier eine Kirche in Philippi aus dem 1. Jahrhundert. Wir haben hier den schiefen Turm von Pisa, der auch so ein Baptisterium enthält, wo Menschen als Erwachsene durch Untertauchen getauft wurden. Wir haben das in Russland. Ja, es gibt hier ein Gemälde, wo der russische König, der Zar, Wladimir der Große getauft wurde. Es gibt in Europa Dutzende solcher Kathedralen mit großen Taufbecken. Das heißt, rein historisch ist es eindeutig. Eindeutig. Also dieser Beweis, der ist zu 100% geliefert, dass es in der Urchristenheit keine Säuglingstaufe gab, sondern dass noch viele Jahrhunderte später Menschen als Erwachsene getauft wurden. Okay, jetzt, okay, da haben wir es. Ich habe zu Hause ein 26-bändiges Lexikon, den großen Brockhaus, und da habe ich mal nachgeschaut und da stand Folgendes drin. In der frühen Kirche wurde die Taufe nach vorangegangenem Taufunterricht als Erwachsenentaufe vollzogen. Seit dem 3. Jahrhundert setzte sich zunehmend die Kindertaufe durch. Also es hat schon noch länger gedauert, aber so die ersten Ansätze gab es damals. Aber die erste Aussage ist interessant. In der frühen Kirche wurde die Taufe erst nach Taufunterricht durchgeführt. Also offensichtlich waren da Menschen, die unterrichtet wurden und dann mündig entschieden haben, jawohl, das möchte ich. Erst seit dem Konzil zu Ravenna im Jahr 1311 wurde offiziell das Besprengen als Taufform anerkannt. Okay, schauen wir uns mal an, was die Bibel nennt als eine Voraussetzung für die Taufe. Wir werden uns die Bibeltexte gleich anschauen. Die erste Voraussetzung ist Reue, ein echtes Bereuen der Sünde. Und ganz klar, echte Reue kann nur durch Freiheit geschehen. Haben Sie schon mal versucht, ein Kind zu zwingen, sich zu entschuldigen? So als Eltern, haben wir das schon mal probiert? Ich gebe es zu, ich war schon mal so sauer, du musst dich jetzt entschuldigen. Aber dann ist mir bewusst geworden, welchen Wert hat es? Welchen Wert hat eine erzwungene Entschuldigung? Ja, und so ist es. Welchen Wert hat erzwungene Reue? Das gibt es gar nicht. Reue ist ein Resultat dafür, dass der Heilige Geist in meinem Herzen arbeitet und dass ich dazu Ja sage. Ich sage, ja Gott, es tut mir wirklich leid. Das kann nur freiwillig geschehen. Die zweite Voraussetzung, die Bibel nennt für die Taufe, ist der Glaube. Und Glaube in der Bibel heißt, Jesus Christus als persönlichen Freund, als Erlöser, als Herrn anzunehmen. Ich entscheide mich dafür, dass ich Jesus vertraue. Und wiederum, Vertrauen kann nur freiwillig geschehen. Man kann einen Menschen nicht zwingen zu vertrauen. Man kann um Vertrauen werben, man kann vertrauenswürdig sein, man kann aber Vertrauen nicht erzwingen. Und die dritte Voraussetzung, die Bibel nennt, ist die Lehre Jesu verstehen. Unterweisung ist die Grundlage des biblischen Glaubens. Drei einfache Voraussetzungen, Dinge, die vor der Taufe gegeben sein müssen, damit die Taufe im biblischen Sinne einen Wert hat. So lesen wir in Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Als sie aber das hörten, und hier haben wir die Pfingstpredigt des Petrus, und Petrus hat ihnen, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat mit seinen Brüdern und Schwestern, er hat ihnen ganz klar gesagt, dass sie Jesus ans Kreuz gebracht haben, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Und diese Botschaft, die drang in ihr Herz. So lesen wir hier in Vers 37, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die Antwort war, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ganz klar. Petrus hat kein Feuer vom Himmel fallen lassen, um die Ketzer zu zerstören. Ketzer in Anführungszeichen, für die diesen Vortrag nur auf Audio hören. Er hat sie auch nicht gezwungen, er hat sie nicht bedroht. Er hat nur gesagt, auf die Frage, was sollen wir tun? Entscheidet euch für die Taufe. Aber es war ihre freiwillige Entscheidung. Und die Menschen, die dieses Wort hörten, so lesen wir hier in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugefügt. In Markus 16, Vers 16, lesen wir dieses Wort von Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, eine ganz klare Aussage. Jesus sagt, die Voraussetzung für die Taufe ist Glaube, Gottvertrauen. Und noch einmal, Vertrauen geht nur mit Freiheit. Da ist ein Mensch, der Gott so kennengelernt hat, der ihn lieb gewonnen hat, der sagt, ich möchte mein Leben nicht mehr ohne Gott führen. Ich möchte dieses Geschenk der Freiheit annehmen, indem ich mich ganz für ihn entscheide. Ich möchte Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft lieben. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Mancher da fragt, was ist jetzt mit der Säuglingstaufe? Soll denn das alles umsonst gewesen sein? Lassen Sie mich einmal ganz kurz erklären, wie es zur Säuglingstaufe kam. Einer der alten Kirchenväter, der neben vielen guten Sachen auch manche Dinge geschrieben hat, nun ja, die eher bedenklich waren, hat eine Lehre ins Leben gerufen, die Lehre von der Erbsünde. Diese Lehre von der Erbsünde, die sagt, dass jedes Kind, das geboren wird, schuldig ist an der Sünde Adams. Das heißt, dieses Kind hat noch nichts getan, aber es wird schuldig geboren. Und erst durch die Taufe wird diese Schuld weggenommen. Und jetzt, der nächste Schritt war ganz einfach. Warum sollte man 15 oder 20 Jahre warten, bis jemand getauft wird, wenn diese 15 bis 20 Jahre ein Risiko sind, dass dieser Mensch vorher stirbt? Es gab früher eine hohe Kindersterblichkeit. Und so hat man gesagt, lass uns diese Zeit verkürzen. Und so wurden dann irgendwann die Kinder immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis die Babys zum Taufen gebracht wurden, weil man wollte ihnen ja die Schuld abwaschen. Jetzt sagt die Bibel sehr wohl, dass jeder Mensch an den Folgen der Sünde Adams mitträgt. Denn jeder Mensch wird mit einer sündhaften Natur geboren. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, jeder Mensch ist für seine Schuld verantwortlich. Und der Sohn ist nicht verantwortlich für die Schuld des Vaters und umgekehrt. Das sagt die Bibel glasklar. Das heißt, diese Lehre der Erbsünde, sie ist ein interessantes Gedankenkonstrukt, aber sie ist unbiblisch. Und sie hat dann geführt, dass die Eltern, die es wirklich gut meinten mit ihren Kindern, die natürlich sich wünschten, dass ihre Kinder im Reich Gottes sein werden, ihre Babys zur Taufe brachten. Aber es gab keine, also zum einen war das, ist das Besprenkeln von Babys gar keine Taufe. Das Wort taufen bedeutet einfach nur untertauchen. Also Johannes der Täufer heißt eigentlich nur Johannes der Untertaucher. Das Wort Taufe im Griechischen ist einfach untertauchen. Also besprengen ist nicht taufen. Es ist keine biblische Form. Und auch von der Bedeutung her ist es nicht die biblische Taufe, weil die persönliche Glaubensentscheidung fehlt. Aber ist es jetzt falsch, wenn Eltern ihr kleines Baby zu Gott bringen, um seinen Segen zu erbitten? Nein, die Bibel kennt das. Die Bibel kennt so etwas wie Kindersegnung. Dass Eltern ihr kleines Baby zu Gott bringen. Und wir praktizieren das auch in unserer Gemeinde, dass wir ganz besonders beten um Gottes Segen für dieses Kind. Aber es ist keine Taufe. Die Taufe, die kommt, wenn dieses Kind groß geworden ist und sich selbst entscheiden kann für diesen Schritt. Und was ist, wenn Eltern ihr kleines Baby in die Kirche gebracht haben, um es taufen zu lassen, mit dem aufrichtigen Wunsch, Gott, ich möchte dich bitten, dass du mein Kind segnest? Glauben Sie, dass Gott da seine Ohren zuhält? Nein. Wenn Gott dieses ehrliche Verlangen in Eltern sieht, die ihr Kind haben taufen lassen, dann hat Gott dieses Herz, das Herz gesehen. Er hat dieses aufrichtige Verlangen gesehen und er segnet dieses Kind. Und er erfüllt sein Gebet, dieses Gebet. Herr, behüte und führe mein Kind. Er wird dieses Kind weiterführen, dass es sich einmal aus eigener Entscheidung taufen lässt. Aber das ist dann im Grunde eine Antwort auf das Gebet der Eltern. Aber Gott respektiert das, Gott schätzt das, wenn Eltern ihr Kind zu Jesus bringen. Auch wenn an dieser Stelle die Form falsch ist. Wenn Eltern damit zum Ausdruck bringen, wir möchten, dass unser Kind unter dem Segen Gottes steht, dann nimmt Gott das an. Aber segnet das Kind so sehr, dass er es weiterführen möchte bis zu dem Punkt einer persönlichen Entscheidung, die dieses Kind dann aus eigenen Stücken trifft. Ich überspringe das jetzt ein wenig. Wenn wir aus diesem Thema heute eines mitnehmen, die Formel ist ganz einfach, oder? Gott möchte, dass wir ihn lieben. Wenn es das Einzige ist, was Sie heute Abend mitnehmen, dann ist das schon sehr viel. Gott möchte von ganzem Herzen, dass Sie ihn lieben. Wenn Sie Gott heute fragen würden, Gott, was wünschst du dir am allerliebsten von mir? Dann wird Gott sagen, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und weil ich das möchte, gebe ich dir Freiheit. Weil Liebe kann nur aus Freiheit wachsen. Aber Mensch, weil du diese Freiheit hast, hast du Verantwortung. Du hast Verantwortung zu entscheiden. Du darfst dich entscheiden, ohne mich zu leben und das ewige Leben abzulehnen. Dann hast du den ewigen Tod. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man das Leben ablehnt. Du darfst dich aber auch entscheiden, mir nachzufolgen. Du darfst dich entscheiden, mir dein Herz zu öffnen, damit ich in deinem Leben leben darf. Du darfst dich entscheiden. Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir eigene, mündige Entscheidungen treffen. Dass wir aus freien Stücken sagen, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich danke dir für die Freiheit und ich möchte mich aus freien Stücken für dich entscheiden und als ein Zeichen dafür möchte ich mich taufen lassen. Manch einer ist heute hier, der noch nicht getauft ist oder der vielleicht als Baby getauft wurde. Und ich möchte Ihnen diese Frage heute mitgeben. Wenn Sie das heute verstanden haben, dass Liebe Freiheit braucht und Freiheit Verantwortung ist und dass die Taufe, die biblische Glaubenstaufe, ein äußeres Bild für diese Glaubensentscheidung ist, dann möchte ich Sie heute bitten, diesen Gedanken mitzunehmen, darüber nachzudenken und zu beten. Aber an uns alle richtet sich dieser Aufruf. Das hört ja nicht auf, wenn wir getauft wurden. Gott sehnt sich heute noch ganz genauso danach, dass wir ihn lieben. Er schenkt uns heute noch Freiheit. Aber die Freiheit, die wir haben, die ist so teuer erkauft. Die Freiheit, die wir haben, die ist in unserer Welt alles andere als selbstverständlich. Aber ganz egal, was Menschen sagen, ganz egal, was Menschen sagen, und wenn sie uns noch so nahe stehen, und wenn sie noch so mächtig sind, und wenn sie uns noch so viel antun können, ganz egal, was Menschen sagen, wir dürfen niemals in unserem Leben die Freiheit wegwerfen, die Gott uns gegeben hat. Paulus sagt, zu Freiheit seid ihr berufen. Diesen Gedanken möchte ich uns heute mitgeben. Zur Freiheit seid ihr berufen. Amen.